die Rolle von Pentesting in der IT-Sicherheit. Mein großes Dank geht heute an Carsten Fossel, CEO der CC Fossel. Carsten hat sein Unternehmen in 30 Jahren auf heute 65 Mitarbeitende aufgebaut und verfolgt einen starken Fokus auf Cybersicherheit. Und das Thema Pentesting ist dabei eine wichtige Leistung im Portfolio seines Unternehmens. Einige Aussagen von Carsten im Podcast sind: Pentesting ist eine offensive Herangehensweise, bei der versucht wird, Schwachstellen aktiv auszunutzen, um die Sicherheit zu verbessern. Pentesting wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden durchgeführt, um den Umfang und die Ziele der Tests festzulegen. Und es gibt verschiedene Motive für Kunden, einen Pentest durchzuführen, wie zum Beispiel Compliance-Anforderungen, Sicherheitsbedenken oder das Bedürfnis nach einer umfassenden Sicherheitsbewertung. Freut euch auf tiefe Einblicke aus der Praxis eines Security-Profis. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Carsten, einen wunderschönen guten Nachmittag zu dir und dem hinter dir sichtbaren Berliner Bären. Auch an den Ort Berlin, Carsten.
Ja.
Treffen wir dich in Berlin an.
Perfekt, genau das tut ihr. Und ja, hallo Olaf und vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast.
Sehr gerne. Ich freue mich drauf, heute viel, viel, viel von dir zu lernen. Das tue ich erfreulicherweise in quasi jedem Podcast. Das ist meine Chance, was zu lernen.
Super, ja.
Und das Thema, über das wir heute sprechen, Pentesting, ist eins, was ja in meinen Gehörgang schon ganz häufig reingekommen ist. Und heute findet Aufklärung statt.
Was ich hoffe, denn? Ich kann ein bisschen dazu beitragen. Ja, genau.
Ich bin total zuversichtlich. Bevor wir für die Zuhörenden, bevor du, nicht wir, für die Zuhörenden was zum Thema Pentesting sagst, bitte stell doch dich und auch dein euer Unternehmen einmal vor.
Sehr gerne. Ja, Name Carsten Fossel, daraus abgeleitet auch der Unternehmensname, die CC Fossel GmbH. Gestartet vor mittlerweile, oh mein Gott, ich glaube 29 Jahren als One-Man-Show. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir roundabout 65 Mitarbeitende, die sich um das ganze Thema Cybersicherheit, IT-Sicherheit herum beschäftigen. Von der Bandbreite, ich will es nicht allzu in die Tiefe gehen, aber geht es von einfachstes Beispiel Phishing-Kampagnen und Awareness bis eben das ganze Beratungsthema, Penetration-Tests haben wir noch als Thema, bis hin auch zu 24/7 Secure Operations, wo wir eben teilweise auch weltweite Netzwerke überwachen und bestenfalls mitbekommen, bevor etwas Schlimmes passiert und dann den, ich mache immer so ein bisschen das Bild, die Not ausdrücken, bevor halt die Katastrophe über uns hineinrollt oder über den Kunden. Genau.
Ich finde das sehr schön. Wer auf eure Webseite geht, Link in den Shownotes, sieht unter IT Security zwei Menüpunkte, Offensive und Defensive.
Ja.
Das finde ich ist bei mir zumindest schon mal hängen geblieben, weil es nicht alltäglich ist. Und wir gehen in die Offensive, wenn ich da richtig liege.
Ja, was, genau. Ne?
Das Thema Pentesting findet sich, dass wir sind nicht defensiv, sondern ihr seid offensiv. Und jetzt gibt es, ja, wir haben so viele Begriffe in der IT, auch wenn wir die Infrastruktur und die Systeme und was alles dazugehört an Szenarien beim Kunden analysieren wollen. Und da ist ja ein Werkzeug, einen Pentest durchzuführen. Gucken gleich noch hin, welche Varianten es gibt. Aber es gibt ja auch Schwachstellenanalysen und Audits und ganz vieles, was den Anspruch hat, lieber Kunde, wir gucken uns an, was du hast und geben dir ein Feedback und Handlungsempfehlung.
Ja.
Also unter diesem Prozess gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und ordne doch mal das Thema Pentesting vielleicht da so ein bisschen ein, was ist anders als bei so anderen Schlagworten, die ich gerade
reingeworfen habe.
Ja, ich versuche das mal. Also wenn man erstmal bei dem Thema Prozesse startet, da sind wir ja gar nicht im Technischen. Da sind wir eher dabei, eben zu schauen, wie müssen wir Dinge gestalten im Unternehmenskontext, damit die wichtigen Rahmenparameter, Patch-Management, Antivirus-Management und so weiter, grundsätzlich prozesstechnisch aufgestellt sind. Das, was vielleicht die nächste Stufe ist, da geht man dann schon in das Technische rein, ist ja das ganze Thema Schwachstellen-Scans. Heißt also, ich habe einen automatisierten Weg, der einfach, ich sag mal ein bisschen lapidar, alle Netzwerkgeräte, alle Ports durchklappert und guckt, wer ist auf der Gegenseite, wie viel finde ich dort heraus. Und da finde ich natürlich schon viel heraus, weil ich dann vielleicht sehen kann, ah, da ist noch ein Windows 10 mit einem alten Patch-Stand. Und daraus kann ich natürlich die Ableitung treffen und sagen, das ist verwundbar. Und das ist das, was erstmal grundsätzlich die Schwachstellen-Scans sind. Und die sind eine gute Möglichkeit, um eben auch wiederkehrend eigentlich, automatisiert und wiederkehrend, immer wieder ein Status zu bekommen darüber, wo ich gerade stehe. Mhm. Problem von Schwachstellen-Scans ist oftmals, dass das Thema False Positive nicht immer richtig anschlagen oder ausschlagen. Weil nur, weil ich sehe, da ist ein Betriebssystem und da ist der Patchstand vielleicht noch nicht der richtige, den ich gerade gerne hätte, muss das noch nicht zwingend heißen, dass das System angreifbar ist. Weil vielleicht andere Maßnahmen ergriffen wurden, die das System an der Stelle sichern. Heißt also, und dadurch verwischt sich so ein bisschen diese Ampel, die ein Schwachstellenscan gerne mit sich bringt, dass sie einem vielleicht doch nicht die Aussage gibt, die man gerne haben möchte. Trotzdem, ganz wichtiges Instrument und wie gesagt, das Wichtige daran ist, dieses wiederkehrend regelmäßig automatisiert, um da reinzukommen. Das Thema Penetration Test ist letztendlich nochmal, ja, vielleicht das Sahnehäubchen obendrauf. Natürlich fängt das auch damit an, dass man wieder guckt, welche Komponenten habe ich überhaupt im Netzwerk. Also ich sage immer ganz gerne, und das ist jetzt egal, ob beim Schwachstellen-Scan oder Penetration-Test, Wissen ist Macht. Und wenn ich alleine schon mal weiß, welche Komponenten ich in meinem Netzwerk habe, und das klingt so lapidar, bin ich aber einen ganzen Schritt weiter. Und leider müssen wir in der Praxis immer wieder feststellen, wir sind tatsächlich einen ganzen Schritt weiter, weil sehr häufig sich Komponenten wiederfinden in den Netzwerken, die keiner im Blick hatte. Ach, ich dachte, das hätten wir schon abgebaut. Ach, das System läuft noch. Ach nee, tatsächlich. Oh nee, wo kommt denn das her? Ach, da hat sich jemand ein Apple TV installiert. Spannend. Also letztendlich gibt es ganz viele Überraschungen. Die müssen nicht immer gleich schlimm sein, aber sie werden zwangsläufig irgendwann dann schlimm, wenn eben das Wissen nicht da ist über diese Komponenten und sich niemand darum kümmert, dass sie up-to-date gehalten werden, dass Berechtigungen gesteuert werden und. Von daher ist das einfach schon eigentlich sehr, sehr simpel, aber schon ein ganz wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit. Und beim Penetration-Test, wie gesagt, gehe ich natürlich auch erstmal diese Schritte, dass ich gucke, welche Komponenten habe ich. Natürlich gucke ich auch, was finde ich über diese Komponenten raus. Also bis dahin bin ich eigentlich auch beim Thema Schwachstellen-Scan. Das, was letztendlich das Sahnehäubchen oben drauf ist, dass ich jetzt diese Schwachstelle versuche auszunutzen. Mhm. Dass ich jetzt gucke, wie kriege ich den nächsten Schritt hin? Ist vielleicht genau der eine Fehler, der dargestellt wird, plus den anderen Fehler oder die Kombination von bestimmten Komponenten und Softwareständen für mich hinter die Möglichkeit, um den Schritt in das Netzwerk hineinzumachen, um die administrativen Berechtigungen zu übernehmen, um ja letztendlich die komplette Kontrolle eines Netzwerks zu übernehmen. Und das ist etwas, was ein Schwachstellen-Scan nicht mehr leistet. Und es geht, und auch das ist dann wieder ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema Penetration-Tests, wo wende ich was an? Schwachstellen-Scans sind gerne erstmal so als klassisches Instrument für Infrastruktur. Heißt, ich habe ein Netzwerk, ich habe eine Infrastruktur, die scanne ich und gucke, was kriege ich als Feedback? Wenn ich in die Applikation hereingehe, heißt also jemand sagt, ich habe hier eine Web-Applikation entwickelt, die ist ganz schick und die Kunden sind ganz glücklich, haben wir schon mal viel gewonnen. Aber wir würden natürlich auch gerne sicherstellen oder auch der Entwickler, das Unternehmen, dass auch nur das mit dieser Applikation gemacht wird, was gemacht werden soll. Da ist ein Schwachstellen-Scan in der Regel auch nicht mehr das richtige Instrument. Weil da muss ich eben genau gucken, okay, finde ich heraus, was für Programmieralgorithmen verwendet wurden. Bekomme ich die Programmiersprache? Bekomme ich das? Welche Webkomponenten habe ich? Also da geht es sowohl darum, auf welchem Server läuft das, mit welcher Software läuft das im Hintergrund, was wurde wie entwickelt. Und da wirklich, ja, in Anführungsstrichen bösartig, aber natürlich immer mit dem besten Wissen und Gewissen und natürlich auch nicht, dass wir wirklich etwas Böses machen wollen. Ja, zu gucken, wie kriege ich das System überlistet. Auch das, wie gesagt, ist dann wieder so die Grenze zwischen dem Schwachstellen-Scan, der das in der Tiefe nicht leisten kann, und dem Penetration-Test. Und das war eigentlich auch eher der Klassiker am Anfang. Dort wurden Penetration-Tests gemacht. Mhm. Und jetzt ist es so seit einiger Zeit auch gang und gäbe zu sagen, naja, eigentlich muss ich das auch in der Umgebung machen, weil auch die beliebig komplex ist und auch dort eben Schwachstellen-Scans mir nur eine Seite der Wahrheit widerspiegeln, und der Blick, das dann vielleicht doch nochmal zu erweitern, macht durchaus Sinn. Also das wäre vielleicht so grob mal die Unterscheidung zwischen diesen Bereichen.
Vielen Dank. Wenn du jetzt mit einem Kunden sprichst, kann es vermutlich ja, sagen wir mal, besonders sensible Systeme geben, wo der Kunde sagt, ich möchte jetzt, mein Gott, wir haben 500 Mitarbeitende, wir haben ganz, ganz viel. Mein Ansinnen ist vielleicht nicht, Herr Vossel, dass wir alles, was Sie vielleicht auch mit dieser Bestandsaufnahme, mit dem Scan hier feststellen, ne, dass an jeder Ecke, das ist ja ganz, kann ja ganz, ganz viel sein, ne, bei solchen Unternehmen, Sie irgendwie das Loch versuchen zu finden und dann da durchkrabbeln, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man so in diesen Startgesprächen auch mit dem Kunden etwas herauszufinden versucht, was sind kritische Bereiche, was sind elementare Bereiche und wo soll eure Energie, ne, ihr könnt ja beliebig viel Energie vielleicht reinsetzen, um irgendwo in einer Bibliothek von sonst was noch gucken, ob ihr darüber reinkommt. Also das Ganze wird ja einen Rahmen, nehme ich an, finden miteinander, oder?
Muss es ja zwangsläufig, weil logischerweise möchte ja ein Kunde auch gerne wissen, was kostet mich das? Und selten, also das fände ich schön, aber realistisch ein ist das nicht. Ja, macht einfach, bitte. Würden wir uns darüber freuen, aber die Realität ist eine andere. Und das Vorgehen, was ich bei uns als sehr gut etabliert hat, ist letztendlich, dass wir eigentlich starten, wir nennen das intern immer so ein bisschen Fragebogentermin. Heißt also, wir machen einen Termin, wo wir gucken, dass wir sowohl aus der Geschäftsführung als auch aus der Technik mindestens einen Ansprechpartner haben, mit dem wir gemeinsam diese Fragen durchgehen. Da geht es sowohl darum, welche Infrastruktur hast du mehrere Standorte, welche Maßnahmen gibt es, wie ist das Backup-System aufgebaut. Also es sind Themen, die jetzt nicht zwingend sofort immer Richtung Penetration-Test gehen, sondern es geht erstmal darum, für uns oder vielleicht auch gemeinsam ein Gefühl darüber zu bekommen, was ist bei diesem Kunden eigentlich grundsätzlich schon im Kontext Sicherheit gemacht worden. Weil ist mal ein schönes Beispiel, einen Kunden, wo wir mit vielen Standorten gesagt haben, hey, super, und der wollte auch sofort Penetration-Tests. Und da haben wir aber im Gespräch festgestellt, der Kunde hat eigentlich leider bis jetzt gar nichts gemacht. So, und jetzt verkaufe ich auf der einen Seite sehr gerne Penetration-Tests, auf der anderen Seite ist das auch für die Kollegen, die das bei uns machen, nicht sonderlich zufriedenstellend, wenn ich eigentlich schon, bevor ich loslege, das Ergebnis kenne. Und wenn ein Kunde noch nichts gemacht hat, ist das so. Dann wissen wir eigentlich schon, der Kunde wird haushoch in Anführungsstrichen viele Seiten Papier von uns bekommen. Der Bericht wird nicht schön werden. Die
Ampel sehr häufig rot.
Genau das. Und das hilft niemandem weiter. Auch dem Kunden hilft das nicht weiter. Insoweit geht es dann erstmal darum, letztendlich umzuschalten in so einem Gespräch und festzustellen, ja, lieber Kunde, das ist schön, dass du einen Penetration-Test willst. Das ist aber gerade nicht der richtige Schritt für dich.
Jetzt gehen wir davon aus, der ist so weit halbwegs aufgestellt, dass tatsächlich dieses Gespräch über einen Pentest mit euch stattfindet. Jetzt kann es ja auch da bei der Abstimmung von euch mit dem Kunden, wie machen wir es denn, ne, auch da unterschiedliche Wege geben, wie invasiv sozusagen, mit welchem Wissen ausgestattet vielleicht auch
ihr tatsächlich versucht, Schwachstellen, aber irgendwo nutzt ihr ja aktiv Schwachstellen, auch beim Pentest aus. Wie kristallisiert sich das denn raus?
Ja,
von euch mit dem Kunden.
Auch da gucken wir natürlich auch innerhalb dieses Termins erst einmal, was sind eigentlich, das sagt man so schön, die Kronjuwelen im Unternehmen. Heißt also, wo macht es Sinn, diese Energie reinzustecken und wo sagen wir, ja mein Gott, wenn das hinterher umfällt, interessiert das auch niemanden. Ne? Also von daher geht es natürlich schon darum zu gucken, wo sind die Kronjuwelen, wo wollen wir wirklich unseren Blick hinrichten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch, welche Risiken bringt sowohl unsere Arbeit mit, weil das muss man immer dazu sagen, ein Schwachstellen-Scan, auch das schon, aber auch ein Penetration-Test, kann dazu sorgen, dass ein System die Hufe hebt und sagt, ich mache jetzt mal dicht. Das kann richtig sein, weil es ein Angriff erkannt wird. Ich bin
nicht ausgelegt, was hier jetzt mit mir passiert.
Ja, es kann auch die Sicherheitsmaßnahme sein, dass das System erkennt, da passiert gerade etwas. Ja. Und bevor da mehr passiert, mache ich einfach mal zu. Also das kann von dem System gewollt sein, aber dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Und das ist auch ein wichtiger Teil bei uns, nicht nur der technische Teil, sondern wirklich den Kunden an die Hand zu nehmen und bevor wir loslegen, wirklich auch abzustimmen, welche Systeme laufen, zu welcher Uhrzeit tun wir das, wie reagieren wir, wenn irgendetwas ausfällt, nicht, dass die dann erst im normalen Benutzersupport anrufen, die Anwender, und sagen, hier geht was, nichts, dass das Benutzersupport schlimmstenfalls nichts davon weiß und die Produktion dann Stunden steht, ich übertreibe ein bisschen. Mhm. All das sind organisatorische Themen, die wir, bevor wir überhaupt loslegen mit einem Angriff, geklärt werden müssen, damit eben, wenn etwas nicht so reagiert, wie wir das hoffen, wir sofort Gegenmaßnahmen einläuten können. Ne? Und von daher, ja, wir definieren den Scope mit dem Kunden zusammen. Wo fangen wir an? Wie fangen wir an? Wo glauben wir, können wir den größten Mehrwert erzeugen mit einem Penetration-Test? Kann aber auch sein, auch das gehört mit zur Wahrheit, wo lässt man uns eigentlich gerade erstmal dran? Weil, ich sag mal, ein Penetration-Test ist natürlich auch, wenn ich jetzt etwas, drückt man so aus, ja, ich tue es einfach mal, der Kunde macht sich nackig. Mhm. So, und das ist natürlich die Frage, wenn wir vielleicht auch gerade neu bei einem Kunden reinkommen, will ich das als Auftraggeber? Und dann kommt noch hinzu, nicht nur ist das Unternehmen gewillt, das zu tun, sondern will vielleicht der Administrator in diesem Unternehmen.
Ich wollte gerade sagen, das muss nicht eine einhellige Unternehmensmeinung sein, sondern Menschen haben ihre eigene Wahrnehmung darauf, wie gut sie das fänden, kleiderlos dazustehen oder eben nicht.
Ja? Absolut, ja. Also nicht jeder ist für FKK zu haben. Da bin ich komplett bei dir.
Das Kaisers neue Kleider.
Ach, wie schön.
Aber der hat doch gar nichts an, sagt dann irgendwann einer, ne?
Das kann passieren, genau. Genau, also von daher, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir gucken müssen, welche Bauchschmerzen gibt es. Und das sind ja jetzt auch nicht zwingend immer die internen ITler. Wir haben natürlich oftmals auch zu tun mit externen IT-Dienstleistern. Die haben natürlich genauso Vorbehalte, die manchmal, also es gibt, muss man wirklich leider sagen, gibt es welche, die wirklich versuchen, bis bis zum geht nicht mehr dagegen zu sprechen. Und das ist, es wird ganz schwierig in der Argumentation, weil ich sage mal, unser Ziel ist überhaupt gar nicht, IT-Dienstleister aus dem Rennen zu schießen oder den internen IT-Mitarbeiter irgendwie etwas anzukreiden, weil wir alle wissen, in der Regel sind IT-Infrastrukturen historisch gewachsen, da haben viele Leute ihre Finger dran gehabt und es geht überhaupt gar nicht darum, hinterher zu sagen, Herr Müller oder die Firma XY ist schuld. Das kann hinterher passieren, aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern uns geht es einfach nur darum, die Schwachstellen zu identifizieren und Lösungsvorschläge dafür zu geben, wie können wir sie ad hoc verbessern und wie können wir den Prozess verbessern, damit das nicht wieder passiert. Aber natürlich gibt es diese Ängste, sind total nachvollziehbar. Und auch das ist eben Teil wieder, da sind wir noch gar nicht im technischen Streicheln, ans Händchen nehmen, beruhigen, hey, so und so machen wir das und wir wollen da gemeinsam durch. Es geht nicht darum, dass wir am Ende als Sieger dastehen und ihr alle raus seid. Das, da haben wir ja auch nichts von.
Kannst du vielleicht, gibt es so ein Muster? Ne? Es gibt ja, wie gesagt, den so Blackbox-Test, ihr wisst nicht viel darüber, ihr erhaltet nicht viel Startinformationen darüber, wie ihr beim Kunden tatsächlich jetzt euch durchhangeln und tatsächlich theoretischen Schaden verursachen könntet. Oder ihr kriegt doch durchaus mehr Informationen. Ihr könnt vielleicht auch innerhalb des Kunden von dort starten, wie auch immer. Mhm. Was würdest du sagen, welches Motivmuster hat ein Kunde, der doch sagt, ich will's jetzt wissen. Ich will nicht hier Schönrederei haben oder so. Wenn ich hier schon einen hole, dann will ich doch die ganze Wahrheit.
Ja, und nichts als die Wahrheit.
Und
ja,
wirklich
super.
Das Risiko mal beurteilt haben und nicht hier, ach ja, der fuckelt so ein bisschen von außen darum. Mhm. Aber die Chance, dass der jetzt ein größeres Schadsystem uns mal aufzeigen kann, wie jemand von außen tatsächlich das machen könnte. Ja. Eigentlich will ich das nicht. Das ist so ein bisschen ich will eher das Feigenblatt. Ne? Also was sind es für Gegenüber bei dir, die sagen, doch, komm hier jetzt mal, hau richtig rein, setz den besten Ethical Hacker da dran, den du hast, gib's uns.
Ja, also letztendlich hast du es gerade schon in der Frage beschrieben, es gibt natürlich von bis über. Das ist immer so. Tatsächlich sind die Triebfedern unterschiedlich. Also ja, es gibt den Fall, das war eigentlich ein relativ kleines Unternehmen, aber eine Pensionskasse, die sehr viel Geld von links nach rechts transferieren. Da hat die Versicherung ganz klar gesagt, wenn ihr von uns versichert werden wollt, brauchen wir das volle Programm.
So, okay.
Also für die Größe des Kunden eigentlich unüblich. Die sind da meistens eher zurückhaltend, aber da hatten wir andere Zusammenhänge, das Volumen, was
sie
gesagt
haben. Für die Kritikalität dessen, was der tut, egal wie viele Mitarbeitende das jetzt mal machen, ne?
Genau.
Aber offensichtlich wurde gesagt, das ist schon kritisch.
Ja,
macht es mal.
Das war zum Beispiel eher ein Sonderfall tatsächlich. Mhm. Dann gibt es durchaus auch mal Geschäftsführer, die so ein bisschen Technik addicted sind, die das einfach spannend finden, die sagen, so jetzt gib ihm und ich möchte alles wissen. Dann gibt es, da muss ich aber immer den Stecker ziehen, diejenigen, die sagen, ja, ich bin ja zufrieden mit meinen Mitarbeitern, aber könnten wir nicht mal so hintenrum so einen Test machen, um zu gucken, wo wir stehen? Und da muss ich, also muss ich gar nichts, aber da ziehe ich in der Regel den Stecker, weil ich das nicht für den richtigen Weg halte. Weil es geht auch da wieder nicht, hatte ich eben schon gesagt, darum, Mitarbeiter hinters Licht zu führen und irgendwie auszuboten. Das ist gar nicht das Ziel. Und ich finde es auch sehr undankbar. Wir kommen an, wir machen Penetration-Tests, die Mitarbeiter wissen bestenfalls nichts. Dann passiert irgendetwas und die Mitarbeiter vor Ort müssen es ausbaden. Das ist auch sehr undankbar. Insoweit sind wir immer diejenigen, die sagen, wenn solche Anfragen kommen, passiert nicht so häufig, aber haben wir schon ein paar Mal gehabt, wo wir sagen, ja, verstehen wir dieses Ansinnen. Wir würden aber empfehlen, lasst uns bitte die IT mit ins Boot holen. Weil, und dann haben wir in der Regel gute Argumente und gelingt uns auch immer letztendlich dann alle mitzunehmen. Also von daher gibt es einfach unterschiedliche Geschichten. Da, wo es auch nochmal, das ist ein anderer Blickwinkel, eher stattfindet, ist, wenn ich in Konzerne gehe oder aber Unternehmen, die an Konzernen angegliedert sind. Mhm. Weil da gibt es ja dann eher das ganze Thema Compliance, was auf einer sehr professionellen Ebene durchgeführt wird, da gibt es diese Diskussion wieder nicht. Also wie gesagt, es gibt so das Privatinteresse eines Geschäftsführers, es gibt so die Versicherung und es gibt die Compliance-Vorgaben. Ich würde sagen, das sind erstmal grob die Beweggründe dafür.
Super. Dann gucken wir mal, wie das Ding abläuft. So, also ne, ihr habt mit dem Kunden gesprochen, ihr habt auch einen Scope gefunden von dem, was ihr euch bei dem Kunden anseht und vielleicht auch geklärt, ne, wie viel Informationen ihr im Vorab erhaltet, damit ihr ja vermutlich dann auch euch erstmal Gedanken überhaupt über das Vorgehen macht. Also das startet ja vermutlich auch mit ein bisschen Nachdenken eurerseits erstmal und
kann helfen.
und dann habt ihr, und ich habe auf eurer Webseite gelesen, da stand eine von euch entwickelte Analysebox, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja.
Die taucht auch recht früh auf irgendwie in den Phasen. Also Startpunkt ist jetzt, und einfach auch da, weil ich das Wort so schön finde auf eurer Website, Permission to Attack. Also ihr habt jetzt
die Erlaubnis.
Ja. Was passiert jetzt? Was tut ihr jetzt?
Ja, vielleicht noch kurz zu dieser Permission to Attack. Mhm. Da geht es natürlich auf der einen Seite nochmal auch um rechtliche Rahmenparameter, damit eben der Mitarbeiter, der bei uns oder die Mitarbeiter bei uns, die das tun, hinterher sagen können, das war alles gewollt und das wurde beauftragt und nicht, dass es hinter einer Anzeige gibt, das war ein Angriff auf uns. Und das klingt einfacher, als es ist, weil manchmal ist es ja auch so, dass Kundensysteme gar nicht beim Kunden stehen, sondern bei irgendeinem Internetprovider.
Ja, diese Cloud.
Haben wir schon mal von gehört, ne? Und dann müssen wir natürlich auch im Vorfeld gucken, dass der Provider mit im Boot sitzt, nicht, dass der auf einmal uns anzeigt, auch wenn der Kunde uns seinen Auftrag gegeben hat. Also da geht es wirklich einmal um das Thema rechtliche Facetten aus unserer Perspektive. Es geht auch nochmal, und das klingt wieder so lapidar, aber leider zeigt die Erfahrung, es ist dann doch wichtig. Wir lassen uns dort auch nochmal unterschreiben, dass es ein Backup gibt, was getestet wurde. Mhm. Deswegen gab es schon einige Terminverschiebungen zum eigentlich geplanten Start. Das kann ich nicht unterschreiben. Oh, schade. Nee.
Dann warten wir, bis es soweit ist.
Ja, genau. Leider aber nein, es ist ja gut so. Und wenn der Kunde alleine jetzt schon sein Backup auf einmal kontrolliert, dann haben wir ja schon was gewonnen. Also nicht wir, aber der Kunde hat was gewonnen. Und von daher ist das ja der richtige Weg, die richtige Richtung. Insoweit sind wir dann auch glücklich, auch wenn diese Terminverschiebungen manchmal etwas anstrengend sind. Aber egal, anderes Blatt Papier. Ich glaube, bei mir piepst hier die ganze Zeit im Hintergrund, ne?
Hörst du das? Das hört keiner, Carsten.
Dann ist gut.
Du vielleicht.
Ja. Gut.
Also ihr habt alle Formalien unter Dach und Fach. Ihr seid auf soweit Menschen möglich sicheren Seite.
Genau.
Und ihr habt diese fantastische eigenentwickelte Analysebox.
So. Genau. Die, also auch da noch kurz zur Unterscheidung, wenn wir einen externen Angriff machen, also von außen gegen die Firewall, brauchen wir die nicht. Diese Analysebox ist immer für den Fall, dass wir einen internen Angriff im Unternehmen machen, und dort nehmen wir uns so ein bisschen der BSI-Vorgabe an, dass wir sagen, dass man ins Netzwerk kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich extrem hoch. Ansonsten, klar, könnten wir auch diesen Beweis antreten. Das tun wir in Teilen auch über Phishing-Maßnahmen, wir brechen auch indirekt ein in Gebäude. Heißt, wir gucken mal, wir geben uns vor als der neue Mitarbeiter, kommen wir in den Serverraum, können wir dort einen USB-Stick positionieren. Das wissen wir mittlerweile, funktioniert zu 100%, oder wahrscheinlich gibt es dann hinterher noch ein paar Abzüge, aber grundsätzlich funktioniert das ganz gut. Und das ist allerdings schwierig kalkulierbar, weil man muss da ein bisschen Zeit haben, man muss das machen. Deswegen sagen wir gehen erstmal davon aus, ins Netzwerk reinzukommen, ist gebombt. Mhm. Deswegen sagen wir bringen die Analysebox, die ist verblombt, die ist gesichert, sie muss entschlüsselt werden, etc. pp. Auf der Kundenseite ins Netzwerk. Und abhängig, was vorher abgestimmt ist, haben wir vielleicht gar nichts. Heißt also, wir fangen dann einfach an zu scannen und gucken dann, wie können wir uns von einem zum nächsten bewegen und unsere Arbeit vollbringen. Oder wir haben vielleicht schon bestimmte Zugangsdaten. Das ist bekannt oftmals unter diesem ganzen Thema Blackbox-Testing, Graybox oder Whitebox. Heißt also, das ist genauso dieses Feld. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Kunden, gerade wenn man neu miteinander reingeht, die sagen, nö, ihr kriegt jetzt mal gar nichts. Wir wissen ja gar nicht, wie gut ihr seid, und jetzt beweist euch erst einmal. Und ich kann diese Sicht sehr gut nachvollziehen. Insoweit, da scheuen wir auch nicht zurück, dann machen wir das halt so. Das ist immer meine Lieblingsanekdote, die ich erzähle beim Penetration-Test. Wir haben einen festen Zeitpunkt, weil eben, ich hatte es schon erzählt, ist ja wichtig, dass dann der Support und alle Bescheid wissen für den Fall eines Ausfalls. Und wir haben definiert, dass wenn wir ein erstes kritisches Finding haben, wir den Kunden sofort anrufen. Mhm. Weil, sagen wir mal, den Kollegen, die das tun, ab dann hört der Spaß auf, weil sie wissen, jetzt haben wir administrative Zugriffe, wir können alles tun, dann macht es eigentlich keinen Spaß mehr. Nicht allzu selten passiert es, dass wir, ich sage jetzt einfach mal, mittags um 12 Uhr den Startpunkt haben, wir legen los, und 10 nach 12 rufen die Kollegen das erstmal beim Kunden an, und der Kunde sagt, schön, dass ihr anruft, ihr wollt bestimmt sagen, dass ihr startet. Kurze Gesprächspause, nein, wir haben das erste kritische Finding. großes Staunen auf der Kundenseite, manchmal nicht im Erstgespräch, aber manchmal, wenn sich das so über mehrere Tage noch hinzieht, kriegen wir dann die ISBs oder wer auch immer das Ganze begleitet auf der Kundenseite, schon fast in den Humor getrieben im Sinne von, okay, wenn ihr anruft, mache ich mir vor ein Bier auf, ansonsten überstehe ich das nicht. Finde ich, ist eine gute Sichtweise, weil es ist
nicht alles nichts. Einer jubelt ganz laut, weil die intern gewettet haben und er hatte auf Viertelstunde gesetzt.
Ja, auch eine Möglichkeit. Genau, aber das ist einfach nur das, dass wir, wenn wir kritische Sachen finden, da sagen, okay, lasst uns bitte sofort Maßnahmen machen, weil A, für uns wird es zu leicht, aber darum geht es ja gar nicht, sondern eher zu sagen, wie können wir jetzt hier diese massiven Themen gleich stopfen und dann danach weitermachen. Ansonsten gehen wir unsere Wege, heißt, wir gucken erstmal, was finden wir alles, wir versuchen verschiedene Angriffe und dokumentieren natürlich sehr, sehr viel. Was ist der Weg? Was haben wir probiert? Was haben wir nicht probiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Welche Hops mussten wir nehmen? Und das ist letztendlich hinterher in unterschiedlicher Art und Weise zu transportieren. Heißt, es gibt einmal den wirklich sehr, sehr technischen Abschlussbericht, wo wirklich alle Komponenten und alles drin ist und alle Ports, die wir gefunden haben, die offen waren und welche Softwareversionen. Also das ist erstmal Teil Schwachstellen-Scan plus was haben wir damit gemacht. Und das kann im schlimmsten Fall auch echt mal mehrere tausend Seiten umfassen. Liest sich kein Mensch durch, wenn wir ehrlich sind. Dann gibt's natürlich auch das Management Summary, wo wir letztendlich erstmal runterbrechen und sagen, okay, wo stehst du gerade? Warum stehst du gerade da, wo du stehst? Und was sind unsere Maßnahmen, Empfehlungen? Was musst du jetzt tun, damit es besser wird?
Ich gehe noch mal einen halben Schritt zurück.
Gerne.
Diese Analysebox, die ist da jetzt. Ne? Also der Kunde glaubt euch, dass ihr da reinkommt. Ne? Und jetzt ist dieser. Und in meinem naiven technischen Verständnis, damit ihr über die Analysebox dann weitere Dinge, weil das ist doch jetzt euer Einfallstor, erstmal zumindest das Initiale, nicht vielleicht das Einzige am Ende, aber da startet ihr ja von dort eure Reise. Und dafür muss doch diese Analysebox irgendwie mit euch kommunizieren, oder?
Ja,
ist da und diese Kommunikation findet ja auch durch die irgendwie Firewall hast du immer als Schlagwort, also durch irgendwelche Kommunikationsnetze und Instrumente des Kunden statt. Das heißt, diese Dinge, die er hat, seine Managed Firewall, was auch ich nicht. Detektieren die da diese Analysebox nicht und schlagen Alarm und sagen, hier funkt einer nach außen dauernd, den kennen wir hier nicht, so geht das nicht? Oder wie maskiert ihr sozusagen das
Ding? Guter Punkt, gut, dass du nachfragst. Also nein, wir brauchen das Kundennetz gar nicht. Wir haben natürlich in diesen Boxen LTE verbaut. Scheiße, also, wir sind erst einmal autark und können eben von außen über den Kanal, und auch das ist wieder verschlüsselt und mit Kennwort und so weiter, diese Box steuern. Und das bekommt erstmal niemand mit. Da, wo natürlich ein Alarm aufschlagen kann, wenn wir dann anfangen, im Netzwerk einfach mal alles abzuscannen. Das ist eine neue Netzwerkkomponente, die macht etwas Ungewöhnliches. Und ja, es gab sogar schon mal einen Auftrag, wo es gar nicht um das Pentesten ging, sondern die Aufgabenstellung war, versuch doch mal, um alle unsere Detektionssysteme, das war ein Kritisbetrieb, die das schon sehr viel gemacht haben, versucht mal, um alle rumherum zu kommen. Zeigt uns mal auf, welche Möglichkeiten ihr findet, um unsere Überwachung herumzuschleichen. Und es hat mehrere Stunden gedauert, bis die Detektion dann doch gesagt hat, halt, stopp, da ist was.
Na, irgendwas ist hier nicht in. Das ist dann halt das Prüfen des Defensivteils auf eurer Webseite. Da gibt's ja genug Detection and oder auch nicht genug, wie auch immer. Aber es gibt ja Detection and Response Mechanismen.
Ja.
Und vielleicht sollten die zumindest, wenn ihr versucht zu kommunizieren mit anderen IP-Elementen dieses Netzwerks, was ihr ja tut, sonst wüsstet ihr nichts über die Dinger, oder?
Ja und nein. Also manche Sachen sind ja einfach erstmal auch nur die Lauscher aufmachen. Also wir müssen ja nicht immer gleich auch böse Dinge tun oder gleich wild rumpingen. Es reicht ja auch einfach schon mal auf der Netzwerkleitung. Das brauchen wir natürlich auf der Kundenseite, zu gucken, was läuft denn da so an Netzwerkverkehr von A nach B? Und das gucken wir uns an. Und daraus lässt sich durchaus schon der eine oder andere Angriff ableiten. Vielleicht kurze Anekdote dazu, wie ich überhaupt bei uns intern auf das Thema gekommen bin. Wir hatten ein Kundenprojekt, wo externer Penetration Test beauftragt wurde, waren wir selber nur Dienstleister, der so ein bisschen gejagt wurde. Fand ich cool, die andere Rolle fand ich besser und hat man gesagt, okay, wir stellen jetzt mal einen ersten Penetration Tester ein und der saß hier im Büro, also nicht weit von mir, zwei Tische weiter und meinte, Carsten, darf ich den einfach mal loslegen? Ich sage, ja, mach mal. Ich glaube, es hat eine Viertelstunde gedauert. Er schrieb mir nur eine Mail, hallo Carsten, sorry, dass es dein Account war, ist das nicht dein Kennwort? Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Das ist viele Jahre her. Von daher bin ich da mittlerweile etwas schlauer geworden.
Ich nehme nicht mehr Hase 75, ne?
Also, nein, das Schlimme ist, das Kennwort war gut. Es war Sonderzeichen, groß, klein. Es war nicht im Wörterbuch, also das Kennwort. Es war nicht das Kennwort, was das Problem war. Sondern
der Zugang zu dem Kennwort.
Unsere Systematik. Wir hatten interne Systeme, die es war ein Monitoring-System, wo man sich anmelden konnte mit seinem Active Directory-Account. Wir hatten aber, weil wir gesagt haben, ja, das Monitoring-System ist ja intern, da müssen wir ja keine HTTPS-Seite machen, sondern wir machen einfach HTTP, weil es ja interner Datenverkehr. Früher war ich so naiv. Ja, und genau das hat er mitgelauscht. Ich hatte mich offensichtlich innerhalb dieser Viertelstunde einmal auf dem Monitoring-System angemeldet. Unverschlüsselt wurde mein Kennwort und Benutzername über das Netzwerk transferiert. Ja, und er hat's mitgeschnitten. Hauptgewinn.
Ja. zwei Aspekte. Einen, wo du eben schon warst. Das Ergebnis. Bei der Ergebniskommunikation warst du ja eben auch schon, hast gesagt, naja, ich habe noch eine andere Frage. Sorry, die ging mir, die hatte ich geparkt die ganze Zeit. Ich muss nochmal.
Dann pack sie aus.
Da steht noch so ein Einkaufswagen rum. Die muss ich doch jetzt mal hier ordentlich unterbringen. Jetzt. Es ist meine Hypothese, ihr macht das Thema, und du hast ja auch viele Praxisbeispiele berichtet, ihr macht das Thema schon eine ganze Weile, nicht? Und auch bei ganz unterschiedlichen, ne, von Kritis oder auch kleineren Unternehmen, die sagen, für uns ist aber wichtig, ne, dass wir das einmal machen. Wie weit ist denn sowas überhaupt, ne, auch bei einem Unternehmen wie ihr, das ja auch Software und so viel Wissen dafür haben muss, um das zu tun, wie weit ist so ein Pentest dann automatisierbar? Ist das etwas, was euch umtreibt? Wie viel also auch Zeit im Sinne von Energie ihr braucht, um den Pentest zu machen? Weil ich stelle mir vor, irgendwo ist eine Schwelle, da muss einer schon mal nachdenken, dass er böse wird. Also ich kann, habt ihr da auch sozusagen intern Initiativen, dass ihr jetzt nicht nur den Scan vielleicht aus der Box, sondern läuft da KI schon mit in eurer Box, die euch dann sagt, wenn wir hier beim Scan das und das finden, schlägt die KI dem Pentest davor, wie er weitermacht? Also wie steht's um eure Automatisierung des Ganzen?
Ja. KI haben wir da, glaube ich, noch nicht mit eingesetzt, aber natürlich versuchen wir gerade die, ich sag mal, standardisierbaren Themen, die natürlich hier genauso auch mit reinfallen. Also der erste Scan des Netzwerkes, Namensauflösung, mal die verschiedenen klassischen Themen abzugehen. Was macht der DNS-Server, den ich im Netzwerk finde? Und. Da kann man schon sehr viel automatisieren. Und letztendlich wird es ja immer genau dann spannend, wenn ich sage, und das hast du gerade schon sehr schön formuliert, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich diese Schwachstelle, dann zu sagen, jetzt muss ich da mal den nächsten Schritt gehen. Und da sind wir dann genau bei dem Thema, wo es die Kombinatorik braucht, wo man vermutlich schon auch mit KI nochmal einiges machen kann. Aber das ist bis jetzt zumindest bei uns der Teil, wo dann eher der manuelle nächste Schritt ist, wo wir dann eben ja gucken, wie kriegen wir das dann auch überwunden, diese Hürde.
Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Gut. Ich habe auf jeden Fall, ich kann das jetzt schon sagen, ich habe ganz viel gelernt und ich hoffe, alle Zuhörenden auch.
Wunderbar.
Jetzt heißt dieser Podcast, auch wenn er ein breites Themenspektrum hat, heißt der MSP Insights.
Ja.
Und in MSPs Manage drin. Ne? Also
ja.
Und damit bin ich so ein bisschen bei der Frage, jetzt all das, was du beschrieben hast, ne, also diese ganzen Klärungen mit dem Kunden und wie, was ist erlaubt und was ist dein Wunsch und was ist realistisch. Das könnte man ja jetzt erstmal vielleicht auch als eine Art Projekt bezeichnen, egal wie groß es ist und wie lange es dauert, aber am Ende gibt's ein Ergebnis, hast du gesagt, und ihr gebt Handlungsempfehlungen und damit ist ja vielleicht auch der Auftrag des Pentesting, ne, für den Kunden erfüllt.
Ja.
Unabhängig von dem, was da drin steht, aber der Auftrag ist jetzt mal.
Es gibt erstmal einen Endpunkt. Ja, genau.
Genau. Habt ihr auch eine Überlegung oder macht das gar keinen Sinn mit dem Kunden? Neben Schwachstellen, da weiß ich, dass es das auch in Manage, ne, also dieses, was du ja eingangs beschrieben hast, dieses durchaus noch mehr automatisierte, ohne Kombinatorik und bösen Geist etc. Ne, das gibt es ja, diesen Vulnerability Scan, das gibt es ja auch als Managed-Variante, das läuft dann halt regelmäßig. Ist ein Gedanke bei euch, neben Automatisierung sowas auch mit dem Kunden in einer Art Dauerleistung zu haben? Oder ist das am Ende schon, wo gehen wir hin beim Kunden? Hat das so viele individuelle Absprachen, dass es vielleicht nicht als managed, realistisch und seriös machbar ist?
Machbar ist ja mal relativ. Also wir haben tatsächlich diesen Versuch schon gestartet. Ach so, verdammt. Also wir haben diese Ideen auch schon mal irgendwie zusammengetragen. Also das, was man grundsätzlich sagen kann, natürlich reicht es ja auch nicht ein, einen Penetration-Test zu machen und zu sagen, nach mir die Sinnflut. Also man muss ja schon gucken, was kann ich danach machen. Wir haben das schon mal auch mal überlegt, wir haben es aber tatsächlich nicht so richtig auf die Spur gekriegt, das eher als Gesamtprozess zu sehen, zu sagen, okay, das Erste ist, ich muss erstmal die Ist-Aufnahme machen. Dann habe ich den Penetration-Test, dann habe ich eigentlich die Behebung der Findings. Und dann habe ich eigentlich auch ein Nachtesten. Und dann bin ich auch schon, also je nachdem wie groß und wie umfangreich das ist, was wir finden, ist die Behebung nicht eine Sache von 3 Stunden, sondern bei einigen Kunden dauert das auch schon mal gut und gerne ein Jahr. Also nicht die volle Zeit, die man daran arbeitet, aber weil es dann doch Abhängigkeiten gibt, wo man sagt, okay, das zieht sich halt hin. Und eigentlich könnte man dann schon wieder von vorne anfangen. Also das gab schon auch Überlegungen zu sagen, wir machen einfach eine monatliche Pauschale, in der wir versuchen, all diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, also Ist-Aufnahme, Penetration-Test, Nachtesten und auch Behebung von Findings, irgendwie reinzukippen. Es kann daran liegen, wir waren einfach schlecht, indem wir was zusammengebaut haben, oder die Kunden waren nicht bereit. Ich glaube, dass sich da was machen lässt, aber wir haben es noch nicht.
Dann einmal nur für die Älteren unter uns. Es gab mal Fernsehdetektive auch schon vor der heutigen Netflix-Serienzeit. Die kamen vielleicht nur einmal im Monat und nicht jeden Abend, aber sie kamen regelmäßig. Und einer davon hatte so einen Trenchcoat an. Und wenn er dann den Raum nach der Zeugenbefragung verließ und der Zeuge dachte, ich hab's geschafft, ich wurde nicht enttarnt sozusagen, dann dreht sich der gute Mann, Columbo hieß er, um und hatte natürlich noch eine Frage im Gepäck. Du ahnst, worauf ich hinaus will. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen.
Ja, Mr. Columbo, dann bin ich gespannt.
Weil ich, glaube ich, im vor- oder drittletzten Podcast über NIST 2 mit auch jemandem, der wirklich total toll fit ist, auch im Bereich Security, gesprochen habe. Und das fällt mir gerade noch ein, ist bei denjenigen, die unter diese Regelung dann fallen, nach allem jetzt mal, also ich will nicht zu NIST 2 selbst jetzt hin, aber nehmen wir mal an, es fallen, ich habe letzte Zahl gelesen, ungefähr 30.000 Unternehmen in Deutschland werden wohl unter diese Regelung fallen. Spielt das Thema Pentest, ich weiß, es muss auch immer adäquat sein und nicht alle müssen alles machen, aber glaubst du, dass das Thema Pentesting dadurch auch in Nachfrage bei euch oder überhaupt im Markt nochmal eine Bewegung oder einen Push erhält? Hat das was mit NIST 2 zu tun?
Ich gehe davon aus. Wobei ich gerade, ich glaube, so diese klassischen Höhen und Tiefen, die man bei solchen Themen hat. Momentan habe ich bei dem einen oder anderen das Gefühl, es herrscht ein bisschen Goldgräberstimmung, wenn man das Thema NIST 2 hört. Das, was ich teils dort wiederfinde in Werbung, in irgendwelchen Online-Posts, halte ich schon teilweise für unseriös. Nehme meine Software und du bist NIST 2 ready. Ich denke so, wow, was haben wir falsch gemacht? Geht nicht ganz Richtung NIST 2. Ja, super. oder ISO 27001 ist jetzt, wie gesagt, nicht NIST, aber geht ja in so eine Richtung auch. In 3 Monaten, wo ich immer denke, so, okay, also ich habe wirklich alles falsch gemacht. Warum habe ich ein Jahr gebraucht mit meinem ganzen Team? Und wir sind glaube ich, relativ fähig. Und warum ich das gerade anspreche, ist, das Gemeine ist, glaube ich, ein Kunde, der nicht so in der Thematik drin ist, kann es eigentlich gar nicht einschätzen. Und natürlich freue ich mich, wenn mir jemand sagt, hey, in 3 Monaten bist du durch. Weil ich dann auch denke, das wird günstiger und dann passt das für mich. Aber ich glaube, man muss so ehrlich sagen, nein, das reicht nicht. Klar kann das ein Beitrag dazu sein. Und wenn ich den Scope bei einer ISO 27001 sehr, sehr klein mache, schaffe ich das vielleicht auch in 3 Monaten. Aber ist die Frage, ist das zielführend? Und von daher, glaube ich, müssen wir wirklich auch erstmal abwarten, bis die Gesetzgebung wirklich durch ist. Das ist nur so als erster Schritt. Dann müssen wir gucken, wie sortieren sich alle, also sowohl diejenigen, die es betrifft, als auch sie in ihren Prozessen mit den, es gibt ja dann diese Lieferantenkette, wo ja dann auch die Lieferanten dieser betroffenen Unternehmen irgendwann in das Thema reinfallen. Und ich glaube, das braucht ehrlich gesagt, trotz dass das ja jetzt vielleicht noch im Oktober in Kraft tritt, das braucht noch ein bisschen, bis wir wirklich genau sagen können, was passieren. Ja, ich gehe davon aus, dass das auch für das Thema Penetration-Tests nochmal einen höheren Benefit gibt und wir da mehr Nachfrage bekommen. Ich bin mittlerweile aber auch etwas entspannter und denke mir, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal die nächsten Schritte gehen. Das muss ich einfach mal alles ja so einfühlen. Im Grunde kann man, glaube ich, den Vergleich sehr schön zur DSGVO ziehen, wo am Anfang auch dieses Schreckgespenst rumging, dann haben sich ganz viele erstmal wieder schlafen gelegt, gesagt so, oh, mir passiert schon nichts. Dann gab es irgendwann...
Du musst auf den Wecker drücken, ne? Weck
ja, mich, ja, ja, ja.
Weck mich später nochmal.
Und es gab ja auch viele Sachen, die waren ja eigentlich noch ungeklärt. Das mussten dann erst die ersten Gerichtsprozesse folgen, die dann Klarheit geschafft haben. Ah, nee, das ist so zu verstehen und oh, nee, jetzt sollte ich aber wirklich mal Gas geben. Und dann hat sich das so nach und nach, ich will nicht sagen eingeschlichen, das hört sich negativ an, sondern dann hat sich das aufgebaut und ich glaube, mittlerweile sind viele Unternehmen gut unterwegs. Und ähnlich erwarte ich das so mit den Höhen und Tiefen und mit dem, wie fühlt sich das ein bei der NIS 2. Also Kurzantwort, ja, es kommen mehr Pentests, davon gehe ich aus, aber trotzdem bin ich gerade noch nicht in Goldgräberstimmung, sondern denke, das wird sich nach und nach geben.
Ganz vielen Dank, dass du auch die Testfrage zum Schluss
noch mitgenommen hast. Sehr, sehr gerne.
Ich fand es super spannend und ich drücke dir und euch die Daumen, dass es euch gelingt, zum Wohle des Kunden über Pentests möglichst viele zu lösende und noch nicht optimierte Dinge aufzudecken und natürlich mit dem Kunden gemeinsam auch die richtigen Lösungen zu finden. Vielen Dank, Carsten. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Olaf. Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Ciao.